Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 250. Folge vom MLS-Podcast. Wie immer mit dabei ist der liebe Daniel.
Guten Tag.
Und Vincent haben wir losgeschickt. Der muss in die USA und der muss da mal so ein bisschen aufräumen, weil gefühlt 5 Minuten, nachdem wir aufgehört hatten aufzunehmen, kam dann eine Hammermeldung aus der MLS nach der anderen. Und davon völlig unabhängig, dass gerade Playoffs sind und die Saison noch nicht mal vorbei ist. Nee, für die MLS war es jetzt Zeit, so richtig große News zu droppen. Und ja, darüber müssen wir heute, glaube ich, mal als Erstes sprechen, bevor wir dann in die Playoffs gehen. Ich habe es in der letzten Folge noch ganz kurz mit reingeschnitten. Die MLS ändert ihren Spielplan. Das Ganze wird dann jetzt künftig laufen ab der Saison 2027 von Juli bis Mitte Dezember. Dann ist eine Winterpause geplant. Die geht so etwa bis Anfang Februar. Und dann läuft die Saison weiter bis zum Mai. Im Mai wird dann künftig der MLS Cup ausgetragen. Wie siehst du das?
Ich habe mir lange überlegt, ob ich da positiv gestimmt bin oder negativ gestimmt bin, weil das ja immer von, ich sage es mal, verschiedenen Faktoren abhängt. Zum Beispiel war die MLS eigentlich, ich würde nicht sagen Lückenfüller, weil das ist das falsche Wort, aber du hattest trotzdem auch in der europäischen Sommerpause deinen Fußball, den du regelmäßig schauen konntest. Hattest aber natürlich auch während den großen Turnieren wie Europameisterschaft oder auch Weltmeisterschaft einen laufenden Ligabetrieb, was natürlich auch kontraproduktiv für die Liga ist, weil sie stellen Spieler ab und trotzdem müssen sie spielen. Und das alles fällt jetzt potenziell weg. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Deswegen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, wobei ich es eher negativ sehe. Ich meine, zurückrudern kann ich immer noch, aber ich sehe es negativ.
Zurückrudern kann ich immer noch, ist auch schön. Ein Punkt, den ich schwierig finde und wenn man sich mal ansieht, was so die Kommentare im Internet sind, das Wetter wird wahrscheinlich ein Problem werden. Aktuell, na klar, theoretisch geht die MLS jetzt auch bis Anfang Dezember, allerdings nur für einige Teams. Die reguläre Saison endet für die allermeisten Teams, naja, so Anfang, spätestens Mitte November. Und das ist auch gerade noch so der Peak, wo man sagen kann, okay, wettertechnisch kann man das in den USA noch ganz gut ausgleichen. Gerade die Staaten, die zu höherer Kälte neigen, fangen dann an, wirklich unangenehm zu werden. Und natürlich, in den Playoffs hast du das ja auch noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, nur für wenige Teams. Jetzt hast du das für alle Teams. Und wir werden dann künftig einfach auch in der regulären Saison haben, dass da Fans zum Beispiel bei den kanadischen Teams im tiefen Schneegestöber rumstehen. Wir hatten das ja jetzt erst vor 2-3 Wochen, wo es genau der Fall war. Und sich dann bei Arschkälte da dieses Spiel ansehen müssen. Ob es an Qualität bringt, ich wage es zu bezweifeln. Und natürlich, klar, sie machen ab Mitte Dezember bis zum Februar hin dann ihre kleine Winterpause, die auch länger ist als im europäischen Kalender. Und ja, im Februar wurde zuletzt auch die MLS dann schon wieder immer gestartet. Von daher ist der Rhythmus da so in etwa gleich geblieben. Aber ehrlich gesagt, ich mag die Trennung auch nicht. Ich mochte es, dass die MLS im Sommer durchgespielt hat, während die anderen Ligen Pause gemacht haben, sodass man sich da wirklich gut auf die MLS konzentrieren kann. Und ich kenne durchaus auch Leute, die sonst nicht unbedingt MLS interessiert sind oder sich MLS sonst nicht so sehr ansehen, aber dann im Sommer schon auch einen Fokus darauf legen können, weil eben nicht so viel Auswahl ist. Und ein ganz anderer Punkt, ich fürchte so ein bisschen, dass sie sich da das Leben selbst schwer machen, weil man ist ja damals auf diesen Spielplan gegangen, weil es ja noch andere Ligen gibt und diese Ligen sind eine riesige Zuschauerkonkurrenz. Ich spreche da in dem Fall beispielsweise von der NFL und das ist die Hochphase der NFL. Gut, der Super Bowl Anfang Februar, die Playoffs im Januar, das fällt so ein bisschen weg, aber schon auch im November und Dezember wird man sich da extrem tangieren. Und dann nimmt man jetzt nicht den guten Sommer mit, wo auch die amerikanischen Fans oder Sportfans, die sonst vielleicht eher einfach mal zum MLS-Spiel gegangen sind, die haben jetzt auch nicht mehr so die Gelegenheit. Da ist jetzt einfach diese riesige Lücke dazwischen. Also, Mich überzeugt es echt nicht. Ich bin da sehr kritisch. Aber die FIFA hat sich durchgesetzt. Die FIFA wollte jetzt seit etlichen Jahren, dass die MLS diesen internationalen Spielplan auch hat. Damit hatten sie jetzt Erfolg. Interessant ist, es wird 2027 zwei Saisons geben. Denn es wird eine Minisaison geben. Und die wird stattfinden von Februar bis Mai. Und in dieser Minisaison wird es die regulären MLS-Season-Spiele geben. Es wird Playoffs geben und es wird auch einen MLS-Cup geben. Innerhalb dieser wenigen Monate. Und aus diesen Playoffs geht natürlich dann hervor, klar, der Meistertitel, Supporters Shield, aber auch die Qualifikation für verschiedene andere Turniere. US Open Cup, Leagues Cup, CONCACAF Champions League oder Champions Cup. Für den New York City FC ist es wieder die beste Gelegenheit, einen Meistertitel zu kriegen. Beim letzten Mal war es die Covid-Saison, jetzt hat man so eine Minisaison da erfunden. Endlich mal wieder eine Chance für New York City FC, aber über die reden wir heute auch noch. Ja. Ach so, und dann können wir ja schnell noch zu der anderen kleinen Meldung gehen, die nicht so klein ist, sondern die enorme Einflüsse auf die MLS haben wird. Die MLS wird künftig zur, naja, NFL, könnte man fast sagen. Es wird nicht mehr zwei Conferences geben, sondern es wird, tata, bei 30 Teams, 5 Divisions geben. Und diese Divisions sind dann, logischerweise bestehen sie aus 6 Teams. Und die Idee dahinter ist, dass du gegen jedes Team in dieser Division ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel hast, sodass du auf 10 Spiele kommst und ansonsten gegen jedes andere Team aus der Liga einmal spielst. Was ist dein Eindruck davon?
Das Konzept, dass du gegen jedes Team einmal spielst und gegen deine direkten Konkurrenten zweimal, finde ich interessant. Ich bin auch gerade aufgrund der Größe der MLS nicht so abgeneigt, dass ich sagen kann, nee, ist nicht cool. Deswegen finde ich die Idee, ich sag's mal, interessant und ich empfange die eher mit offenen Armen, als jetzt zum Beispiel die Umstrukturierung des Spielplanes. Weil Fakt ist, du hast 30 Teams, jeder gegen jeden, einmal im Jahr ist geil und halt gegen deine direkten Konkurrenten zweimal im Jahr ist cooler und es ist auch transparenter, weil so kannst du viel mehr gezielter Rivalry Weeks machen, weil ich gehe stark davon aus, dass LA und LA in einer Division sein wird, Seattle, Portland, Vancouver in einer Gruppe sein werden, hier die New York Red Bulls, New York City FC, vielleicht noch die Refs oder DC United, dass die einfach in einer Division sind und dann, ich nenne es mal Division, und so hast du viel leichter die Möglichkeit, eben so Division-Tage zu legen und wo es wirklich um was geht. Und vielleicht zieht das sogar auch eher Zuschauer an, sag ich mal, so ein Konzept. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen und viele sagen, was ist das für ein Scheißdreck? 5 Ligen in einer Liga, weg damit. Oder 6 Ligen. Zweite Sache ist natürlich, du hast jetzt halt nicht mehr die Möglichkeit der Expansion. Klar, wenn ein Team geht, kommt vielleicht ein Team. Vielleicht sagen die auch, gut, wir nehmen irgendwann 32 Teams und machen auf einmal aus 5 Divisions, aus 6 Divisions, 8 Divisions mit 4 Teams. Jeder gegen jeden und gegen ein eigenes Division-Team zweimal. Summa summarum hast du dann nicht 31 Spiele, sondern 34 Spiele. Was auch in der Theorie schlau klingt, um es mal so zu sagen. Aber ja, da muss man einfach, wie gesagt, abwarten und schauen, wie die erste Saison läuft. Kann man jetzt halt wenig dazu sagen.
Na gut, sie wollten ja eh bei 30 Schluss machen. Von daher wäre das jetzt nicht so die große Überraschung, dass man da dann für ein paar Jahre quasi wirklich erstmal Ende macht. Bei den Divisions gibt es ein Problem. Es ist nämlich eine historische Rivalität damit auseinandergerissen worden. Und das ist die DC Hattrick wird dann künftig nur noch ein einziges Mal im Jahr stattfinden. Denn DC United ist in einer anderen Gruppe oder Division als die Red Bulls.
Ach, sind die schon eingeteilt?
Das Problem ist, diese News ist noch gar nicht, also die ist noch nicht von der MLS bestätigt. Der gewechselte Kalender, der ist durchaus schon bestätigt. Die noch nicht, aber da ist man sich schon ziemlich sicher, dass die schon, wie die Ordnung aussehen wird. Und ich lese das jetzt mal divisionweise vor. Toronto, Montreal, die Refs, die Red Bulls, New York City FC und Philadelphia sind in einer. DC United, Charlotte, Nashville, Atlanta, Orlando und Miami in der anderen. Dann Columbus Crew, Cincinnati, Chicago, St. Louis, Sporting Kansas City und Minnesota in der anderen. Und dann haben wir eine richtig eklige, weil nämlich die drei texanischen Teams, Dallas, Austin und Houston, treffen auf die beiden LA-Teams, LA Galaxy und LAFC, sowie San Diego. Die Earthquakes treffen in der Gruppe auf Vancouver, Seattle, Portland und Real Salt Lake sowie die Rapids. Also klar, du hast da durchaus Rivalitäten erhalten und die MLS hat auch ihre Wunschrivalität hier zwischen dem New York City FC und den Red Bulls. Aber so aus der Red Bulls-Fanszene kam dieser Wechsel jetzt überhaupt nicht gut an, weil die Rivalität zu DC United halt viel, viel höher ist. Und man sieht, man jetzt künftig nur noch einmal im Jahr haben wird. New York City FC, wie gesagt, das ist die Rivalität, die von der MLS gepusht wird, aber historisch ist nun mal gegen DC United und da ist eigentlich immer schon auch ein bisschen mehr Feuer drin und ich fand es eigentlich auch immer cooler. Ja, ein Problem, was ich noch sehe, kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie oder ab wann es stattfindet. Wenn es auch ab 27 stattfindet, was ja vielleicht sogar logisch wäre, muss man schauen, ob es stattfindet. Aber wenn Messi noch so lange spielt, dann wird das irgendwie für viele MLS-Teams irgendwie ein bisschen blöd werden, weil sie dann eben nicht mehr garantiert dieses eine Spiel haben werden, also zumindest nicht die aus der Eastern Conference, die Messi mindestens einmal im Stadion haben werden, sondern du musst Glück haben, dass du das Heimspiel gegen Miami hast, um dann den Menschen zu haben, der dir garantierte verkaufte Tickets bringt. Da bin ich also noch nicht so ganz überzeugt von. Und ansonsten weiß ich nicht, sind vielleicht auch die Divisions ein bisschen sehr unterschiedlich stark. Also beispielsweise die Division zwischen, wo eben auch Inter Miami mit dabei ist, da sind schon auch eher Teams dabei, die zumindest in den letzten Jahren ein bisschen sehr gestruggelt haben. Während in anderen Divisions schon auch Teams dabei sind, die sehr, sehr stark sind. Also vielleicht nimmst du guten Teams da eventuell die Chance raus, weiterzukommen, wenn sie das Pech haben, in der falschen Division zu sein. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der NFL, aber ich finde, da haben wir das Problem nicht so oft. Muss man aber sehen, wie sich das entwickelt.
Du hast halt die Frage, wie viele Teams kommen in die Playoffs? Wenn du sagst, es kommen 9 Teams in die Playoffs, was ja gut sein kann, aus jeder Division 3, sag ich mal, dann gehst du dem ein bisschen aus dem Weg.
Das stimmt, ja.
Warte mal, es hat nur 5 Divisions.
Ja, es sind genau, wir 6. haben 5 Divisions.
Ich dachte immer, es gäbe 6. Ja.
Nee.
Hoi.
5 Divisions zu 6 Teams.
Da musst du ja eh schon, wie du es mit den Playoffs machst.
Ja. Also, vielleicht buckeln sie hoch dann auf 10 oder so.
Ja, es... Wahrscheinlich gehen die hoch auf 18. Ja gut, 18 gibt es ja jetzt schon. Wahrscheinlich entweder runter auf 16 oder hoch auf 18, dass von jeder 3 weiterkommen. Die ersten beiden haben First Round bei. Und dann gibt es ein Free for All. Bis Miami im Finale ist.
Es wird so lange gedreht, bis Miami im Finale ist. Es gibt übrigens noch eine andere Meldung, die ein bisschen überrascht hat. Auch noch nicht öffentlich ist. Aber es gibt schon Vorbereitungen, die hier gerade getroffen werden. Nämlich nach 26 Jahren wird jemand die Liga höchstwahrscheinlich verlassen. Ob er sie verlässt, weil er dann künftig ruhiger treten will, sich um die Familie kümmern will, was auch immer. Oder ob er in eine andere Liga gehen möchte, das ist nicht bekannt. Aber es wird gerade innerhalb der MLS vorbereitet, dass Don Garber die Liga verlassen könnte oder verlassen wird. Das wird nicht dieses Jahr passieren, vielleicht auch nicht nächstes Jahr. Aber das war schon ein interessanter Punkt, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Und so alt wirkt er jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Hast du ansonsten noch was?
Gerade nicht.
Dann machen wir eine ganz kurze Pause und danach springen wir in die Playoffs.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Und ja, wir springen jetzt mal kurz in die MLS-Playoffs. Da die eine Seite des Kontinents war sehr interessant, die andere Seite des Kontinents war eine pure Enttäuschung. Sagen wir es mal direkt so. Und wir gehen natürlich in die Enttäuschung rein, damit es weniger wehtut. Eastern Conference. Wir fangen einfach mal mit Cincinnati an. Die hatten das Heimspiel, hatten Inter Miami zu Gast. Magst du was dazu sagen?
Ich habe mir die Highlights angeschaut und irgendwann war mir klar, gut, ich leg mich wieder schlafen.
Ja. Völlig berechtigt. Cincinnati, wie gesagt, sie hatten das Heimrecht, also hatten sie da ganz gute Karten. Und es ist ja auch nicht so, dass sie keine Chancen gehabt hätten. Sie standen gerade am Anfang schon auch 2-3 Mal ganz gut vorm Tor, hatten die eine oder andere durchaus machbare Torchance. Aber dann wurde wirklich mit einem Slow-Motion-Pass plötzlich auf das Tor geschossen, damit Rocco Rivers Norwood den Ball halten kann. Und dann wurde mal am Tor vorbeigeschossen. Damit kann ich ja eher noch leben. Aber es gab wirklich mehrere Schüsse, die waren so dermaßen langsam. Also die hätte selbst ich halten können. Und ich bin 1,20 Meter groß und kann kaum über die Tischkante gucken. Aber selbst ich halt solche Bälle. Also gerade im Strafraum von Cincinnati, das war dann echt nicht mehr viel. Man hat sich vorher ganz gute Chancen erarbeitet, aber ja. Und die Verteidigung, keine Ahnung. Also die waren irgendwie nicht anwesend im Stadion. Man hat sich 3-mal wirklich richtig veralbern lassen. 3-mal übrigens von Messi, der jeweils einfach immer den Ball richtig schön in die Schnittstelle zwischen der Verteidigung gepasst hatte. Und dann ist es eben ganz einfach, weil der Angreifer ist dann ohne Verteidigung, hinter ihm läuft, kann quasi allein auf den Torhüter zu. Der kann dann nicht so viel machen. Und ja, dementsprechend Messi, 3 Vorlagen, ein Tor selbst gemacht, 4-0 für Inter Miami. Ja, Cincinnati einfach die pure Enttäuschung. Kannst du irgendwie nichts anderes sagen? Hast du sonst noch was zu dieser Partie? Gibt es irgendwas zu loben bei Cincinnati? Oder bei Miami?
Sie waren stets bemüht. Nein, also Miami trifft im nächsten Spiel auf den Sieger zwischen der Philadelphia Union und dem New York City FC und kann mit etwas Schützenhilfe sogar ein Heimspiel haben, was gleichzusetzen wäre mit Heimspiel im Finale. Aber ja.
Mit etwas Schützenhilfe?
Ja. Wenn New York City FC gewinnt, dann ist Miami.
Ach so,
hat Miami das Heimspiel auch im Finale. Wenn aber Philly gewinnt,
dann spielt Philly natürlich zu Hause.
Aber Miami wird. Gut, Miami hätte unabhängig jetzt von dem Ausgang im Spiel zwischen der Union und dem New York City FC ein Heimspiel im Finale. Weil leider keines der Teams im Westen mehr Punkte hat. Und die MLS ja der Meinung ist, dem Sieger von der Western Conference über das beste Team sollte man nicht ehren. Oh, wo die Sounders damals hintergangen.
Übrigens, ich wechsle mal ganz kurz die Liga. Ich habe jetzt gelernt, dass es wirklich blöd ist, wenn du einen neutralen Platz für das Finale hast. Denn in der NWSL, darüber werde ich nachher nochmal kurz sprechen, gab es ein Finale zwischen 2 Teams, die beide sehr stark an der Ostküste stationiert sind. Das Finale fand im Stadion der Earthquakes, was glaube ich, statt. Also an der Westküste. Wie bescheuert kannst du es für Fans bitte machen? Die mussten auf die andere Seite des Kontinents reisen. Das Stadion war trotzdem ausverkauft, aber holy shit, das war eklig. Also ich bin jetzt auch kein Supporter mehr von neutrales Feld oder so. Das kannst du vielleicht machen, wenn du gegen irgendwie gegen südamerikanische Teams spielst, wo vielleicht so die Höhendifferenzen extreme Einflüsse haben. Vielleicht auch bei den Rapids kann man das vielleicht auch machen. Aber ansonsten ist das echt ein bisschen blöd auf diesem Kontinent. Aber gut, wir gehen jetzt mal nach Philly, denn dort fand ja die Partie zwischen Philadelphia Union und dem New York City FC statt. Philadelphia Union, ziemlich starke Saison, Super Duschid-Gewinner und Heimrecht. Also, da kann ja gar nichts schiefgehen.
Definitiv, also bestes Fußballwetter. Man spielt zu Hause und hat eine Rechnung offen gegen den New York City FC von dem Corona-Jahr. Also, eine bessere Möglichkeit als jetzt es heimzuzahlen, hat man eigentlich nicht.
Ja, aber es gab zwei Probleme in dieser Partie. Problem Nummer eins: Der New York City FC ging in der 27. Minute durch ein Tor von Maxi Morales in Führung. Kein Problem, 27. Minute, da hast du noch wahnsinnig viel Zeit. Das andere Problem: Der New York City FC hatte an diesem Tag einen wirklich bockstarken Matt Freeze im Tor, der da wie eine Mauer stand. Gerüchteweise hat er zwischenzeitlich sogar einfach eine Mauer ins Tor gemauert. Da kam nichts rein, da wollte nichts rein. Und dementsprechend, es blieb bei einem Tor in dieser Partie. Und das war schlecht für Philly. Hast du irgendwas zu dieser Partie?
Ich bin sprachlos. Ich meine, das war doch so meine Hoffnung, dass Philadelphia ein Heimspiel hat. Das hätte ich denen gegönnt. Aber jetzt hat man halt das Problem, dass man ein Spiel hat, wo man nicht weiß, ob man für, ich sage jetzt mal, Frankreich oder England jubeln soll. Um es mal auf nationaler Ebene zu hissen. Denn man hofft einfach, dass beide Teams verlieren und geringeres Übel gibt's halt nicht. Umgangssprachlich sagt man auch Pest oder Cholera.
Es ist definitiv ein Pest- oder Cholera-Fan. Sorry an alle Fans von diesen Teams. Ich bin eh nicht neutral, aber ja. In der Diskussionsgruppe der New York Red Bulls-Fans hat man noch einen anderen Vergleich zwischen zwei sehr bekannten historischen Politikern genommen. Der eine aus einem sehr stark osteuropäischen Land, der andere aus einem österreich-deutschen Land. Und ja, es ist wirklich Pest gegen Cholera. Ich bin ganz kurz davor, mir ein Miami-Trikot zu kaufen. In dem Fall, Miami muss gewinnen. Auch wenn es einfach eklig ist. Aber ja, und ansonsten im Finale, mein Support geht an das Team aus der Western Conference. Mit vollem Herzen.
Ja, kann ich eigentlich nicht machen, wenn Vancouver ins Finale kommen sollte.
Allerdings muss man noch dazu sagen, Vancouver, wenn die im Finale sein sollten, hat eine sehr starke Saison gespielt. Und auch so die anderen Teams in der Western Conference haben durchaus auch gute Saisons oder sehr starke Playoffs gespielt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie lief es denn im Westen? Mit welcher Partie willst du denn anfangen?
Wir nehmen erst die Partie, die ähnlich endete wie Philly gegen New York City FC. Und zwar San Diego gegen Minnesota. Das ist ja ein Spiel, ja, ich will nicht sagen, es stand nicht fest, wer gewinnt und so weiter, aber du hast halt zwei sehr starke Defensiven in der MLS, aber auch zwei relativ gute Offensiven, die jeweils über 50 Mal genetzt haben, also knapp ein Tor pro Spiel, was ein relativ okayer Schnitt ist. Und auch nur knapp ein Gegentor pro Spiel. Ja, was soll man da erwarten? Knappes Spiel. Und das Tor, was am Ende das Spiel entschieden hat, war ein relativ schönes Tor, wie ich fand. Also es war relativ schön anzusehen. Hat er stark im Abschluss gemacht. Die Rede ist von kein anderem als Trier von San Diego, der mit einem Tor in der zweiten Halbzeit seine Mannschaft in die Conference Finals geschossen hat. In der Debütsaison relativ gut, oder Anne?
Ja, also ich denke, die sind am Ende dann so oder so ganz zufrieden mit ihrer Saison. Das hätte schlechter laufen können. Aber ist auch vollkommen verdient. Die haben die reguläre Saison ich glaube, auf Platz 2 abgeschlossen oder so. Aber also die waren wirklich stark in der regulären Saison. Und auch jetzt in den Playoffs. Das ist clever gemacht gewesen, sich da gegen Minnesota auch so durchzusetzen und dann am Ende das Ergebnis zu verwalten. Sie haben natürlich viel Ballbesitzfußball gespielt, aber vollkommen okay, wenn du irgendwann das 1-0 hast. Und dementsprechend stehen sie im Conference Final. Und für Minnesota finde ich aber trotzdem, sie hatten eine gute Saison. Sie können darauf aufbauen. Das ist jetzt keine Enttäuschung, finde ich. Aber gehen wir mal in die andere Partie. Vancouver gegen den LAFC. Das versprach ja schon sehr, sehr spannend zu werden. Vancouver auf Platz 2, übrigens San Diego auf 1, Vancouver auf 2 und der LAFC auf 3. Also die Top 3 Teams quasi untereinander jetzt nochmal. Und dementsprechend jetzt die Frage. Muss San Diego gegen Vancouver spielen oder gegen den LAFC? Und für Vancouver hat die Begegnung ja extrem gut angefangen. Man führte in der 40. Minute mit einem Tor von Sabi. Ich überlege gerade, welches Tor das war. Da hatte sich der LAFC irgendwie, ich glaube, die hatten ihn einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich habe nicht mehr hundertprozentig im Kopf, was das für ein Tor war. Auf jeden Fall ein sehr kurioses irgendwie. Auf jeden Fall, kurz vor der Pause, erhöhte Vancouver sogar auf 2-0. Und dementsprechend konnte man da erstmal relativ entspannt in die Kabine gehen. Allerdings wissen sie natürlich auch, wer der stärkste Spieler zurzeit im gegnerischen Team ist. Und das ist natürlich Song. Und der hat auch entsprechend geantwortet. In der 60. Minute hat er den Ball quasi nochmal aus den Händen des Torhüters gefischt. Nicht wirklich. Also der Torhüter hatte versucht, ihn abzublocken. Der Ball war dann aber weiterhin im Spiel. Und dann war es so ein bisschen reingehacke in den Ball von sämtlichen Leuten. Und Son war dann letztendlich derjenige, der sich da durchsetzte. Aber dadurch, dass man trotzdem noch 2-1 zurücklag, blieb die Partie spannend. Der LFC hat natürlich alles nach vorne geworfen. Und für Vancouver wurde es dann richtig bitter, weil sie in der 4. Minute der Nachspielzeit eine gelb-rote Karte kassierten und daraus dann noch ein Freistoß resultierte. Was sagst du zu dieser Situation? War das für dich eine gelb-rote Karte?
Schwierig. Ich habe mir das nochmal angeschaut, das ist auf alle Fälle ein Foul, aber gelb-rot finde ich schon ein bisschen... Ja, für das Foul. Er macht halt viel draus und ich finde es ein bisschen unsportlich vom Spieler von LAFC, der mehr draus macht und wirklich den Freischuss möchte und die gelbe Karte. Weil er fliegt halt 3 Meter weg und möchte nur, dass er vom Platz gestellt wird. Alles andere, ja. Weil, wirklich, eigentlich, aber es ist ein Foul, keine Frage, aber so wie er wegspringt, also Entschuldigung, der ist von Kopf bis Fuß tätowiert und fliegt bei so einem leichten Stoß weg wie so ein Fähnchen im Wind. Also ich finde es schon komisch. Aber gut. So ist leider der Fußball. Es gab eine gelb-rote Karte, aber in dem Moment war klar, dass es doch einen Fußballgott gibt.
Also ich stimme dir aber zu 100% zu. Foul, ja, also den Freistoß da an der Stelle geben, ja, auf jeden Fall, kein Problem. Aber die Karte finde ich dann auch ein bisschen zu viel. Da ist definitiv zu viel draus gemacht worden. Da hätte man jetzt keine Karte geben müssen. Auch wenn er schon gelb verwarnt war, aber das war in meinen Augen jetzt keine Situation. Beide wollen da irgendwie zum Ball. Beide berühren sich, ja, aber Karte hätte ich da jetzt auch nicht gegeben. Allerdings, wir sind, wie gesagt, in der Nachspielzeit. Da ist nicht mehr viel auf der Uhr. Und Song tritt zum Freistoß an und er versenkt ihn oben rechts, das heißt 2-2 und dann ging es in die Verlängerung. Jetzt war die Frage, was halten wir von der Verlängerung jetzt zu dieser Phase des Turniers?
Völlig legitim.
Echt? Also nicht direkt ins Elfmeterschießen, sondern Verlängerung?
Die hatten Länderspielpause, die sollen sich nicht so anstellen. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Wir hatten eine Woche kein Spiel, Länderspielpause, konnten die Eier schaukeln. Sollen sie nicht so anstellen, wenn sie 30 Minuten mehr spielen?
Mich persönlich nervt Nachspiel oder Verlängerung einfach nur, weil in der Regel fallen auch da dann keine Tore und du kommst dann zu keinem Ergebnis und dann kommt noch das Elfmeterschießen. Ja, und das Elfmeterschießen war dann wieder spannender. Der erste Schütze war Song. Und der verschoss. Ich glaube, so manchen Fan vor Ort klingelt noch immer die Ohren, weil er traf gegen den rechten Pfosten.
Ja, bei Song macht der Song.
Ja, ist wirklich so. Weil das hörte man im ganzen Stadion. Ich glaube, in ganz Vancouver hörte man das. So laut, wie es knallte. Ja, und dann gab es auch der zweite Schütze vom LAFC verschoss. Ich überlege gerade, wer es war.
Nee, er hat getroffen.
Der
dritte Schütze hat verschossen.
Dann war es der dritte. Ja, Delgado, genau. Da war der Schuss aber auch wirklich...
Hat er nicht schon mal zu einem Post-Elfmeter geschossen?
Ja, ich glaube ja. Also bei ihm wundert mich da gar nichts. Ja, und dann lag es quasi bei Vancouver schon auf dem Fuß. Ocampo hätte das Ding zumachen können, aber auch er schoss so schwach, dass sich der Torhüter von LAFC noch mal kurz einen Kaffee machen konnte und dann trotzdem den Ball halten konnte. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da kurz sich das Spiel von Cincinnati angesehen und geguckt, wie man keine Tore schießt. Dementsprechend ging es noch mal eine Runde weiter. Allerdings, der letzte Schütze konnte dann für Vancouver entscheiden. Das Ding war durch und Vancouver steht im Finale, sodass wir jetzt San Diego gegen Vancouver haben. Also die beiden stärksten Teams der Western Conference stehen im Conference Final. Jetzt die Frage, wer setzt sich da durch?
Ich glaube, es macht Vancouver. Vancouver ist einfach zu, ich will nicht sagen zu lange dabei, aber die haben einfach viel mehr Bock drauf. San Diego ist ein junges Team, auch in der MLS. Ich glaube, die genießen einfach nur den Moment und wissen, dass jedes Spiel Bonus ist. Klar, die geben trotzdem ihre 100% und es wird ein geiles Spiel, aber das wird Vancouver knapp entscheiden.
Sagen wir es auch mal so, egal wer von beiden da am Ende gewinnt, beide haben es verdient, aufgrund ihrer wirklich starken Saison. Und wer da auch immer gewinnt, im Finale, ich bin auf eurer Seite, das ist ganz klar. Aber ja, was mir übrigens aufgefallen ist, Thomas Müller, der natürlich irgendwie immer am meisten Beachtung auffindet, war bei dem Schlussjubel dann sehr interessant. Er ging nämlich erstmal ein paar Meter aufs Feld, so um mit den anderen zu feiern, blickte sich dann aber nochmal um und sah einen verletzten Spieler vom eigenen Team. Der saß auf irgendeiner Kiste und hatte eine Fußverletzung, aber konnte nicht laufen. Und dann ging er erstmal zu dem. Irgendwie coole Geste. Und zeigt so ein bisschen auch, dass er da durchaus auch ein wichtiger Teamleader sein kann. Vancouver hat jetzt natürlich auch einen Spieler weniger, wegen der gelb-roten Karte. Also müssen sie da nochmal umstellen, aber ich denke, da finden sie auch eine gute Lösung. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Partie werden. Im Osten ist jetzt die Frage, wen siehst du da eher vorne?
Das macht Miami ganz klar. Also, die schießen im eigenen Stadion, die wollen es zu sehr. Die sind zu sehr gehypt, die sind durch Messi und Co. zu sehr erfahren. Das wird eine höhere Klatsche als Cincinnati.
Okay, spannend. Zu Messi muss man ja auch sagen, der hat in den letzten 7 Spielen, war es glaube ich, 9 Tore und auch 6 Vorlagen. Also der ist gerade wirklich gut aufgelegt. Man hat es auch in der Partie gesehen. Er war oftmals wirklich sehr, sehr uneigennütz, hat dann nochmal rübergepasst zum Mitspieler, der frei ist. Also ja, Messi wird definitiv auch der Faktor sein, den sie da brauchen. Aber ich glaube, die Partie im Westen wird auch die interessantere werden. Gehen wir mal ganz, ganz kurz in die NWSL. Ich glaube, dann sind wir auch für heute fertig. In der NWSL sind die Playoffs beendet. Es gibt ein neues Meisterteam. Und dieses Meisterteam hat einen Rekord geschafft. Denn dieses Team hat sich als 8. und damit letztes Team für die Playoffs qualifiziert. Und es gab erst 2 Teams in der gesamten Sportgeschichte der USA, denen das gelungen ist. Ich überlege gerade, war es irgendein Team aus der NHL, war es, glaube ich, gewesen. Und eben jetzt aus der NWSL. Und es handelt sich in dem Fall um Gotham. Die hatten damit natürlich auch, da sie sich als Letzte für die Playoffs qualifiziert hatten, die letzten Spiele waren so ein bisschen sehr viele Unentschieden. Ich glaube auch die eine oder andere Partie verloren. Also sehr unnötig hat man da zuletzt nochmal Punkte abgegeben. Aber sie mögen diese Underdog-Position. Denn 2023, als sie schon mal den Meistertitel gewann, war es dieselbe Situation, nur sind damals 6 Teams nur in die Playoffs eingezogen. Da waren sie das 6. Team. Dieses Mal das 8. Team. Und sie mussten damit gegen Kansas City Current ran, die bis dato eine wahnsinnig starke Saison gespielt hatten und dementsprechend ja auch das stärkste Team der Liga waren, das NWSL Shield gewonnen haben. Und sie haben auch einen Punkterekord für die Liga aufgestellt in der regulären Saison. Also musste Gotham auswärts dort ran und haben sie am Ende mit 2-1 besiegt. Der nächste Gegner war Orlando Pride. Die sind amtierende Meisterinnen aus dem letzten Jahr. Und auch die wurden dann, auch da war es wieder auswärts aus Gotham-Perspektive, wurden dann ebenfalls mit, ich glaube, 1-0 besiegt. Das war eine recht knappe Geschichte. Und zum Schluss blieb eine richtige Rivalität aus der Liga zurück. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, 2 Eastern Conference Teams, die wirklich direkt an der Ostküste sind. Nämlich Washington Spirit gegen Gotham. Und beide halt im Stadion von den Earthquakes, immerhin ausverkauft. Und auch diese Partie endete mit 1-0 nach einem Treffer von Rose Lavelle, die das auch sehr stark gemacht hat. Das war schon auf jeden Fall ein ordentlicher Durchmarsch da in den Playoffs. Sie und Kansas City Current sind damit auch für die Champions League bzw. den Champions Cup automatisch qualifiziert. Und Gotham, die haben gar nicht so lange Pause jetzt. Gut, Ann-Kathrin Berger, die ja auch mit im Tor war und gegen Orlando beispielsweise auch wieder durchaus sehr, sehr stark gehalten hat. Jetzt in der Partie gegen Washington hatte sie nicht so viel zu tun, weil es gab keinen einzigen Torschuss. Es ist vorher alles weggeblockt worden. Aber Gotham spielt bereits im Januar in London den, das heißt auch Champions Cup von der FIFA in dem Fall. Da treffen sich alle Siegerinnen der jeweiligen Champions Leagues der Kontinentalverbände. Und sie treffen auf die Siegerinnen vom von der Campbell Champions League. Und mal sehen, wie das läuft. Also wer im Januar, Ende Januar in London ist, kann sich da den Wettbewerb ansehen. Hast du ansonsten noch was?
Ich habe nichts mehr.
Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir hoffen mal, dass die MLS jetzt nicht in 5 Minuten wieder Meldungen rausgibt. Wir hören uns dann, ich denke mal, nächste Woche wieder, nach dem Finale, oder?
Ja.
Denn das Finale findet ja statt. Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, weil es ist erst in 10 Tagen. Quatsch, in 4 Tagen sind ja schon die Conference Finals, so rum. Dann hören wir uns danach wieder. Und ja, bis dahin, gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Instagram unter MLS Supporters Germany, auf Twitter unter MLS Supporters Germany oder Box to Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Bis dahin, viel Spaß und Ball frei.
Bis bald, tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.